Ja, vielen Dank für die Einleitung, für die Lieder, für das Thema Freiheit. Schönes Thema. Weil wir frei sind, dürfen wir zu Gott kommen, jederzeit. Ich habe gerade noch kurz die Bibelstelle nachgeschlagen. Hebräer 4, Vers 8, Vers 16 heißt es: Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron der Gnade treten oder vor den Thron des gnädigen Gottes, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ja, wunderbare Verheißung. Und wenn wir vor diesen Thron der Gnade treten, dann tun wir das im Gebet. Wir kommen zu Gott, wir wollen unser Herz von ihm ausschütten und wir dürfen das zuversichtlich tun. Und ich habe heute Morgen einen Text oder einen Abschnitt mitgebracht aus Gottes Wort, aus dem Lukas-Evangelium, wo wir daran erinnert werden, wie wir beten sollen, ohne aufzuhören, weil wir einen Gott haben, der uns erhört, der erretten will und der auch besorgt wartet. Was kann das für eine Stelle sein? Einen Gott haben, der uns erhört, der bald rettet, der besorgt wartet. Könnte für Sie verschiedenes sein. Aber es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Lukas 18, 1 bis 8. Das Gleichnis von der Witwe und dem Richter. Noch? Hast du vorgeschlagen? Ich habe es nicht gehört. Hast dich nicht getraut. Gut, ja, das ist so. Ja. Ja, Lukas 18, ab Vers 1. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Klammer jetzt von mir, toller Richter, oder? Nicht nach Gott fragen und auf keinen Menschen Rücksicht nehmen. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich: Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Gott und Menschen, völlig egal für ihn. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Manche haben hier übersetzt: Sonst kommt sie am Ende noch und kratzt mir die Augen aus. Der Herr fuhr fort: Aber ihr, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, also Jesus sagt uns, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden. Lukas 18, 1 bis 8 ist das. Jesus erzählt ein Gleichnis, so wie das öfters mal tut, eine Geschichte, mit der er etwas illustrieren will. Etwas, das ihm besonders wichtig ist. Hier kommen im Wesentlichen zwei Menschen vor, eine Witwe und ein Richter. Das ist nicht weiter kompliziert, das verstehen wir. Die Witwe war in der damaligen Zeit so etwas wie der Inbegriff für Recht und Schutzlosigkeit. Witwen hatten es schwer, ohne Mann, der für sie sorgte. Es war nicht üblich damals, dass Frauen arbeiten gingen, dass sie ihr eigenes Geld verdienten. Witwenrente war noch nicht erfunden. Die Witwe war weitgehend auf sich selbst angewiesen, und wenn auch noch Kinder zu versorgen waren, dann war es besonders schwierig. Schon im Alten Testament wird auf die besonders schwierige Situation der Witwen hingewiesen. Und es galten besondere Rechtsbestimmungen für sie. Was aber, wenn sie, wie in unserer Geschichte hier, an einen ungerechten Richter gerät, an einen Mann, der beschrieben wird als einer, der Gott nicht fürchtet, haben wir uns gelesen, und dem auch Menschen gleichgültig sind, wie es hier beschrieben ist im Vers 2, dann schien es aussichtslos für diese Frau. Dann ist ihr sogar das Recht, das eigentlich für sie sprechen würde, keine Hilfe mehr, weil keiner da ist, der das Recht ausspricht und dafür sorgt, dass es durchgesetzt wird. Sie steht allein da. Niemand, der sich um sie kümmert, keiner, der sich ihrer annimmt. Nicht einmal dieser Richter, der zur Hilfe eigentlich verpflichtet ist. Ja, und diese Frau hier in dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt, hat tatsächlich dieses Pech, an so einen Mann, an so einen Richter zu geraten. Der kennt eigentlich nur ein Gesetz, sich selbst und seinen eigenen Vorteil. Erst wie er merkt, dass diese Frau ihm lästig werden könnte, ja, dass er sogar langsam verzweifelt ist, er sogar fürchtet, dass sie handgreiflich wird, ihm die Augen auskratzt, haben wir gehört. Da bequemt es sich, dass er sich ihrer annimmt. Da, wo er offenbar Angst hat, es könnte ihm an den Kragen gehen. Deshalb will er diese Witwe endlich doch helfen. Nicht, weil es ihm ein Anliegen nicht wäre, davon will er ja gar nichts wissen. Er hat auch keine Gottesfurcht, er weiß nichts davon, dass über ihm ein anderer Richter steht. Er fühlt sich keinem anderen verpflichtet, keinem mächtigen, allmächtigen Gott. Er kennt ihn nicht, diese Bindung an den lebendigen Gott. Die Bindung an den Schöpfer, an Erhalter seiner Menschen, der sich auch und gerade um die Schwachen kümmert. Ihm scheint das einfach egal zu sein. Er selbst ist sich offenbar die letzte Norm. Solange es mir gut geht, solange ich meine Ruhe habe, was kümmern mich andere? Jeder soll doch selber schauen, wie er im Leben zurecht und zum Recht kommt. Lasst mich in Ruhe. Und das als Richter, fatal. Nun, mir scheint es allerdings auch eine moderne Haltung zu sein, so ziemlich aktuell. Scheint es nicht in unserer Zeit geradezu üblich geworden zu sein? Haben wir als Gesellschaft nicht viele Normen in den letzten Jahren einfach so über Bord geworfen. Eigentlich sind es unzählige Normen und Rechte. Wir haben Werte aufgegeben unter uns, die vorher für Generationen ihre Gültigkeit hatten. Werte wie Ehe und Familie, die werden heute ganz anders gesehen als noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Nun reden wir für Ehe für alle. Das war doch vor wenigen Jahren noch undenkbar. Jetzt scheint es selbstverständlich zu sein. Genauso wie ein Recht auf Abtreibung. Recht auf Abtreibung. Man muss sich das mal ein bisschen vor Augen führen. Ehe für alle oder Recht auf Abtreibung. Jeder kann machen, was er will. Wir sind doch so tolerant. Wir brauchen keine Norm. Die einzige Norm bin ich und mein Gewissen. So sagt uns die Gesellschaft. Wenn es dir gut geht, mach doch, was du willst. Jeder soll so leben, wie er es gut findet für sich. Das bedeutet, Recht ist keine feststehende Größe mehr. Ist nichts mehr, das für alle gilt. Sondern jeder kann sich seine eigenen Gesetze basteln. Allgemeingültige Normen gibt es nicht mehr. Und es scheint, dass der Richter aus dieser Geschichte genau so lebt. Er fühlt sich nicht verpflichtet, weder Gott noch Menschen, nur sich. Was kümmert ihn diese arme Witwe? Was kümmert ihn Gott? Es lässt ihn kalt. Wenn diese Frau hier also um ihr Recht kämpft, bei diesem Mann, dann sind alle Voraussetzungen für einen Misserfolg gegeben. Aber die Frau schafft es trotzdem. Wie uns ja die Geschichte erzählt. Wodurch? Die Frau resolut, draufgängerisch, zu allem bereit. Der Richter unternimmt für lange Zeit nichts, dem Recht Geltung zu verhelfen, sich für Schutzlose einzusetzen, daran denkt er nicht. Aber die Frau ist immer wieder da. Und immer wieder. Und schon wieder. Und auch am nächsten Tag, so oft er sie wegschickt, er wird sie nicht los. Sie setzt die einzige Waffe ein, über die sie verfügt, über Zähigkeit, über Hartnäckigkeit. Es ist sinnlos, an das Rechtsempfinden dieses Richters zu appellieren, aber die Frau kann ihm auf die Nerven gehen. Und tatsächlich zuletzt verhilft er dieser Frau zu ihrem Recht. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Das ist seine Begründung. Warum er ihr zum Recht verhilft. Nicht, weil es ihn um das Recht geht. Nein, nur um sie loszuwerden und endlich wieder seine selbstgerechte Ruhe zu haben. Was will uns denn Jesus mit dieser Geschichte sagen? Eigentlich gibt Vers 1 schon die Antwort drauf. Da steht, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten. Und dann kommt ein Zusatz. Ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Also unablässig beten, ohne Entmutigung. ohne sich entmutigen zu lassen. Wenn selbst diese rechtlose Witwe bei diesem gemeinen Richter zu ihrem Recht gekommen ist, wie viel mehr dürfen wir als Kinder Gottes erwarten, dass Gott unser Beten erhört. Denn wir haben einen gnädigen Gott und wir dürfen vor seinen Thron der Gnade treten, nicht vor dem Thron des Gesetzes, des Richtens, sondern vor einen Thron der Gnade. Wir haben einen Gott, der gern erhört. Im krassen Gegensatz zu diesem Richter aus der Geschichte. Deshalb sollen und wollen wir ausdauernd und zuversichtlich beten. Alle Zeit sollen wir beten und nicht müde werden. Wie diese Frau. Unsere Chancen stehen bei Gott viel besser als die Chancen der Witwe vor diesem Richter. Denn Gott und der Richter aus diesem Gleichnis, sie sind so verschieden wie nur möglich. Der Richter, haben wir gesehen, weiß um keine Norm, die ihn bindet. Gott aber hat sich gebunden. Gott hat sich gebunden, ein für alle Mal an sein Wort. Und daran dürfen wir ihn erinnern, wenn wir beten. Manchmal meinen wir, es reicht doch, wenn wir einmal für eine Sache gebetet haben. Aber dieses Gleichnis lehrt uns etwas anderes. Wir dürfen unaufhörlich und immer wieder kommen und Gott damit bestürmen. Immer und immer wieder unsere Anliegen nennen. Wie oft denn? Wie lange? 2-3 Mal? 2-3 Wochen oder 2-3 Monate? 2-3 Jahre? Bis er eingreift. Ist keine Zeit genannt, bis er eingreift. Und ich weiß, dass manche hier auch unter uns beten, für manche Anliegen schon jahrelang. Bis er eingreift, nicht müde werden. Gott in den Ohren legen, einsam zu Hause oder gemeinsam mit anderen Christen. Zuversichtlich, anhaltend beten. Wie heißt hier Vers 1, ohne sich entmutigen zu lassen, weil wir einen Gott haben, der gern erhört. Aber auch, weil wir einen Gott haben, der bald errettet. Wir befinden uns nicht nur hinsichtlich der Person des Richters in einer besseren Ausgangslage, auch was uns selbst anbelangt. Fast so nebenbei wird von uns in Vers 7 wie gesprochen? Als den Auserwählten, genau. Vers 7. Sollte Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, verstehst du, du und ich, seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Seine Auserwählten. Wir sind nicht rechtlose Menschen wie diese Witwe, sondern Menschen, für die Gott seinen Sohn gegeben hat. Das haben wir vorher gerade gefeiert, auch im Abendmahl. Seinen Sohn, um uns gerecht zu sprechen, auserwählt. Damit sind nicht bessere Menschen gemeint, sondern schlicht solche, die dem Ruf Jesu vernommen haben und die ihm gefolgt sind. Menschen, die auf seine Stimme gehört haben und die geantwortet haben. Die sich von ihm aus dem Reich der Finsternis haben herausreißen lassen und die versetzt worden sind durch ihn ins Reich des Lichts, ins Reich seines Sohnes, Jesus Christus. Wenn jetzt sogar der ungerechte Richter eingreift, um einer lästigen Frau zu helfen, wie viel mehr wird unser Vater im Himmel eingreifen, wenn wir als seine Kinder anhaltend darum bitten. Gott wird uns Recht verschaffen. Vers 8 heißt es, ich sage euch, Er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Stimmt das immer? Dieses schnell. Müssen wir nicht manchmal lange warten? Scheint das nicht sogar ein Widerspruch zu sein? Wenn Gott schnell eingreifen würde, dann müssten wir doch gar nicht jahrelang beten, manchmal für gewisse Sachen. Müsste es da nicht reichen, etwas einmal vor ihm auszubreiten? Ich finde das noch eine schwierige Frage, diese Sache hier. Und ich meine, dass wir sie mit unserem Verstand nicht so ganz zusammenbringen. Aber vielleicht können wir uns in Erinnerung rufen, dass die zeitliche Begrenzung, mit der wir Menschen zu leben haben, bei Gott nicht gilt. Wir leben so im Rhythmus von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber bei Gott gelten diese Zeiten nicht. Er sieht nicht nur so einen Punkt auf der Zeitachse. Er überblickt alles. Vergangenheit, Gegenwart und was für uns völlig verborgen ist, die Zukunft. Gott überblickt es. Bei Gott gelten diese Zeiten nicht. Er hat den ganzen Überblick. Und Gott hat die Macht einzugreifen. Wann immer für ihn der Punkt auf der Zeitachse gekommen ist. Wir meinen, das müsste sofort sein, oft. Und dieses sofort ist für ihn vielleicht ein bisschen weiter weg, verschoben. Aber er hat den Überblick. Er steht über uns, über unserem Leben, über unsere Zeit. Wenn wir Gott bestürmen, geht es darum, ihm zuzutrauen, er greift ein, rechtzeitig. Er wird es tun, doch er wird es tun zu seiner Zeit. Und diese Zeit heißt nicht heute, sie heißt auch nicht morgen, sie heißt rechtzeitig. Trauen wir ihm das zu? Rechtzeitig auch für dein Leben, für dein Anliegen, für das du vielleicht schon lange betest, rechtzeitig. Darum wollen wir zuversichtlich und anhaltend beten, weil Gott gern erhört, weil er bald rechtzeitig rettet. Und jetzt kommt noch etwas anderes, etwas Drittes dazu, weil er besorgt wartet. Besorgt wartet Gott. Ich komme auf diese Aussage von Vers 8, ganz am Schluss von diesem Gleichnis. Da steht ein Aber. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Wird er Glauben finden? Der zuversichtlich wartet, der anhaltend betet, der zutraut, Gott wird eingreifen rechtzeitig. Wird er diesen Glauben finden? Eine bange Frage. Und ich denke, wir haben die ernst zu nehmen und zu hören. Denn Jesus stellt sie am Schluss von diesem Gleichnis, dass er zu seinen Jüngern spricht. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, Glauben finden? Eine Antwort wird nicht gegeben. Aber mit dieser Frage weist Jesus unseren Blick über unser Alltagsgeschehen hinaus in die Zukunft, wenn er kommt. Wird er dann Glauben finden auf Erden? Die Blickrichtung im Gleichnis hier ändert sich mit dieser Frage. Wir beten zu Gott, wir erwarten sein Eingreifen, aber Gott wartet auch und bangt darum, wird er Glauben finden? Nicht das ist eigentlich die bedrängende Frage, ob auf Gott Verlass ist. Darin wurden wir ja durch dieses Gleichnis gestärkt. Aber kritischer stehen die Dinge im Blick auf eine Frage, die wir uns normalerweise kaum oder gar nicht stellen. Jesus kommt gewiss zurück auf die Erde. Aber wird er auch Glauben finden? Findet er Glauben bei uns? Findet er Glauben bei dir und bei mir, wenn er wiederkommt? Was uns hier gesagt wird, ist eine dringende Einladung. Bei Gott stehen die Türen offen. Die Frage ist, ob Jesus Christus bei uns Zugang findet, ob wir ihn aufmachen. Es könnte sein, dass wir nicht so hartnäckig sind wie die Witwe im Gleichnis. Dann haben wir Zeit der Bewährung, Zeit zu lernen, drängender, hoffnungsfroher, zu beten. Wir haben Zeit zu lernen, uns auf das Kommen des Menschensohnes, uns auf das Kommen von Jesus einzustellen und ihm zuzutrauen. Ja, er greift ein, rechtzeitig. Er erhört, rechtzeitig. Wenn Gott zögert, ist es nicht, weil er nicht will, wie der Richter in diesem Gleichnis, der herzlos ist, der sich niemandem verpflichtet fühlt. Sondern es ist die Chance, uns auf Jesus und auf sein Kommen vorzubereiten. Jesus kommt wieder und es geht darum, dass er Glauben findet bei dir und bei mir, wenn er kommt. Vielleicht könnte diese Erinnerung daran, unserem Beten, so auch eine neue Richtung geben. Es geht beim Beten nicht nur um die kleineren und größeren Dinge unseres Alltages. Das auch, das dürfen wir vor Gott auch ausbrauchen. Aber es geht um viel mehr, es geht um die Dimension von Gottes Reich. Jesus kommt wieder auf diese Erde. Sind wir bereit? Ich möchte schließen mit dem, wie dieses Gleichnis auch endet. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Findet er Glauben bei uns? Amen.